Herzlich willkommen zur 27. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Sead Mahaini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, es ist Januar 2024. Frohes Neues an alle, die das hören, auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät ist. 2023 war das Jahr, in dem künstliche Intelligenz begonnen hat, sich allenthalben breit zu machen. Oder, also Mustafa Suleiman, der Co-Gründer von DeepMind und Inflection AI, hat es so formuliert: aus Software eats the world ist AI eats the world geworden. Ganz zu Ende des Jahres 2023 bin ich ja gewissermaßen als Rückblick auf das KI-Jahr vom The Pioneer Tech Briefing interviewt worden. In der Regel finde ich es ja immer etwas befremdlich, mich in Medien zu sehen oder zu hören, aber ich finde, das Interview ist dank der großartigen Lena Waldle, die das Interview geführt hat, wirklich gut geworden. Und wenn Sie das Interview hören wollen, finden Sie den Link zum Tech Briefing in den Shownotes zu dieser Folge. Das Thema KI wird uns ganz sicher auch in 2024 erhalten bleiben. Heute möchte ich aber mal den Blick in eine andere Richtung lenken. Auf das, was man die zweite Hälfte der technologischen Revolution, die das Digitalzeitalter prägen, nennen könnte. Nämlich die biotechnologische Revolution. Diese steht immer ein wenig im Schatten von KI und Digitalisierung. Man hört viel weniger über sie und sie ist vielen Menschen weit weniger geläufig. Zu Unrecht, wie ich finde, denn für die Zukunft des Menschen im 21. Jahrhunderts ist sie nicht minder relevant bzw. von ähnlich großer Auswirkung. Heute möchte ich Sie also mal ein wenig aus dem Schatten holen und vor allem beschreiben, was hier eigentlich passiert. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Das 21. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch zwei Technologierevolutionen, die die Weltreichweite des Menschen um Dimensionen erweitern und völlig neue Fragen aufwerfen. Die eine Revolution ist die digitale Revolution, über die hier bereits viel gesprochen wurde. Die andere ist die biotechnologische Revolution. Um die soll es heute gehen. Mittels der digitalen Revolution lässt sich die digitale Welt ja nach Belieben gestalten. Da die reale Welt immer stärker von digitalen Technologien durchsetzt ist, transformiert die digitale Revolution auch die analoge Welt. Mittels der biotechnologischen Revolution lässt sich die Welt der Biologie auch ähnlich nach Belieben gestalten. Das ist zumindest ihr Versprechen. Wie weit sie trägt, lässt sich aktuell noch nicht abschließend sagen. Dass sie eine revolutionäre Veränderung ist, das können wir jedoch als gewiss ansehen. Und wie wir sehen werden, sind beide Revolutionen eng miteinander verkoppelt. Und das möchte ich im Folgenden herausarbeiten. Und das sollte eigentlich gut gelingen, da es so viele Parallelen zwischen beiden Technologierevolutionen gibt, anhand derer man das erzählen kann und anhand derer ich das mal erzählen möchte. Es ist so ein bisschen, als hätte ein Hollywood-Drehbuchautor den Plot geschrieben. Beide Revolutionen haben ihre Kerntechnologie. Beide haben ihre Entwicklungskurven und beide haben ihren Big Bang-Moment, der eindringlich deutlich gemacht hat, dass hier jeweils etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Also, der Reihe nach. Die digitale Revolution zerlegt die Welt in, man könnte sagen, digitale Atome. Das sind die Nullen und Einsen. Und baut aus diesen die Welt neu auf. Aus Nullen und Einsen können Computerspiele gebaut werden, genauso wie die virtuellen Welten des Metaverse. Es können Befehle, Routinen und Algorithmen kreiert werden und die Selbstlernschleifen von künstlicher Intelligenz. Es können Texte, Audiofiles, synthetische Sprecher, Bilder von größer Schönheit oder auch Deepfakes und synthetische Fotomodelle erzeugt werden. Man kann die reale Welt in sie, also in die digitale Welt und letztendlich in Nullen und Einsen überführen und dort digital abbilden, modellieren, umbauen, verändern und transformieren. In der digitalen Welt ist der Mensch so etwas wie Gott. Ein allmächtiger Schöpfer, der mit Computercode aus Nullen und Einsen Dinge aus dem Nichts erschaffen kann. Im Zentrum der digitalen Revolution steht eine Kerntechnologie von zentraler Bedeutung. Und das ist natürlich die künstliche Intelligenz. Zur digitalen Revolution gehören natürlich auch noch viele andere Technologien, wie etwa Robotik, Automatisierungstechnologien, Big Data, Cloud-Technologien, Augmented, Mixed oder Virtual Reality und vieles mehr. Aber künstliche Intelligenz ist nicht einfach eine weitere dieser Technologien. Es ist eigentlich schon jetzt und wird es vor allem in Zukunft sein, so etwas wie die Kerntechnologie hinter allen anderen Technologien. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an, der Robotik. Robotik ist zweifelsohne eine wichtige Technologie des Digitalzeitalters und wir werden in den kommenden Jahren noch viel mehr von ihr hören als in den vergangenen. Die Robotik läuft der Software immer etwas hinterher. Aber die Tesla-Bots oder die Roboter von Boston Dynamics zeigen, dass sie allmählich in der Lage sind, mit außerordentlicher Filigranität und Geschmeidigkeit sich zu bewegen. Tesla vollzieht gerade, ja, Tesla vollzieht eine fundamentale Erweiterung seiner Geschäftsstrategie. Neben Autos sollen zukünftig humanoide Roboter, also Roboter, die aussehen und sich bewegen können wie Menschen, zu einem weiteren großen Geschäftsfeld werden. Tesla glaubt, dass das Verhältnis zwischen Menschen und Robotern in der Zukunft mindestens 1:1 sein werde, also dass es mindestens genauso viele Roboter, wenn nicht mehr, als Menschen auf der Welt geben wird. Und Tesla möchte einen großen Teil dieses Marktes bedienen. Also, Robotik ist natürlich auch eine wichtige Technologie des Digitalzeitalters. Aber im Verhältnis zwischen Robotik und KI ist KI die zentralere, grundlegendere Technologie. Warum? Nun, wenn beispielsweise ein Roboter darauf trainiert wird, ein Ei so in die Hand zu nehmen, dass das Ei nicht bricht, dann ist es künstliche Intelligenz, die ihm diese Fähigkeit gibt. Wenn ein Roboter darauf trainiert wird, empathisch mit Menschen umzugehen, dann ist es künstliche Intelligenz, die ihm diese Fähigkeit zukommen lässt. Also das ist zum Beispiel die Fähigkeit, die Veränderungen in der Mimik eines Menschen richtig zu interpretieren und dann die eigenen Reaktionen, also die eigene Mimik und die eigene Wortwahl, darauf in Selbstlernschleifen zu verbessern. Das macht KI. Und durch diese zentrale und steuernde Funktion wird künstliche Intelligenz zum Treiber vieler anderer, perspektivisch vielleicht sogar aller anderen Technologien. Deren Voranschreiten ist auch rasant, aber dass diese anderen Technologien, wie zum Beispiel die Robotik und auch die Metaverse-Technologien und so weiter, dass die sich so rasant entwickeln, hängt somit direkt oder indirekt an der exponentiellen Entwicklung von Computertechnologien und künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz steht im Zentrum der digital-technologischen Revolution. Die biotechnologische Revolution folgt einer analogen Struktur und verfügt ebenfalls über eine Kerntechnologie in ihrem Zentrum. Die biotechnologische Revolution zerlegt die biologische Welt in Informationen. Wir könnten sagen, also wir könnten ja auch von so etwas wie von biologischen Atomen sprechen. Atome oder Atome, in denen der Code des Lebens gespeichert ist. Und das sind die Gene. Der erste Schritt der Revolution bestand darin, diese Grundbausteine des Lebens zu entschlüsseln. Und das erfolgte erstmals durch das Human Genome Project, das 1990 startete und das Ziel verfolgte, das Genom des Menschen vollständig zu sequenzieren. Das heißt, die Abfolge aller ca. 3 Milliarden Basenpaare der menschlichen DNA zu identifizieren. Seit Mai 2021 gilt das menschliche Genom als vollständig entschlüsselt. Es umfasst, wie sich dabei herausgestellt hat, ca. 20.000 Gene. Und die zur digitalen Revolution analoge Idee besteht nun darin, dass diese Gene die Gesamtheit der körperlichen Merkmale des Menschen kodieren. Und wenn ich nun glaube und davon ausgehe, wie es viele heute tun, dass am Menschen alles materiell bzw. körperlich ist, nun, dann bedeutet das sogar, dass damit der Mensch in seiner Gesamtheit kodiert wird. Und wenn ich nun alle Gene kenne, ihre Wirkungsweise verstehe und sie manipulieren, austauschen und nach Belieben kombinieren kann, dann kann ich auf der Ebene der Biologie dasselbe tun, was wir, dann kann ich auf der Ebene der Biologie dasselbe tun, was Computerwissenschaftler und Softwareentwickler auf der Ebene des Digitalen tun. Ich kann in die Sphäre der Biologie, das heißt letztendlich in die Sphäre des Lebens, also Bios bedeutet ja Leben, ich kann in die Sphäre des Lebens eingreifen wie ein Schöpfergott und das Leben nach Belieben gestalten, verändern, reparieren, optimieren. Die Technologie, mit der das möglich ist oder wird, beziehungsweise Stand heute möglich erscheint, ist CRISPR-Cas oder umgangssprachlich formuliert die Genschere. Wenn KI die Kerntechnologie der digitalen Welt ist, dann ist CRISPR-Cas die Kerntechnologie in der Welt der Biologie. Für die Entdeckung der Methode wurde 2020 der Nobelpreis für Chemie verliehen. Und die Genschere tut eigentlich genau das, was der Name sagt. Mit ihr kann man einzelne Gene aus der DNA herausschneiden und andere einsetzen. Und damit können im Prinzip Veränderungen jeder beliebigen Art am Genom vorgenommen werden. Es können zum Beispiel genetisch bedingte Krankheiten überwunden werden, genauso wie die Augenfarbe eines Wunschbabys bestimmt werden kann. Es ebnet nicht nur den Weg zum Designer-Baby, sondern im Prinzip zum Designer alles in der Welt der Biologie. Mit CRISPR-Cas können pilzresistente Pflanzen, die größere Früchte mit mehr Nährgehalt erschaffen werden. Es können Tomaten erschaffen werden, die länger haltbar sind. Also das sind jetzt Beispiele, an denen konkret gearbeitet wird. Es können und wurden aber auch bereits fluoreszierende Pflanzen und im Dunkeln leuchtende Katzen erschaffen werden. 2018 kamen in China die ersten beiden CRISPR-Cas-Designer-Babys auf die Welt. Lulu und Nana. Vielleicht werden ihre Namen irgendwann mal ähnlich ikonisch sein wie der Name vom Klonschaf Dolly, das 1996 auf die Welt gekommen ist. An den Embryonen von Lulu und Nana wurde mittels CRISPR-Cas genetische Veränderungen vorgenommen, die diese Kinder resistent gegen HIV machen sollen. Künstliche Intelligenz und CRISPR-Cas sind beides General-Purpose-Technologien. Sie dienen nicht nur einem ganz konkreten Zweck, so wie andere Technologien, wie zum Beispiel eine Heizung. Ja? Also eine Heizung dient dazu, die Wohnung zu heizen und sonst nichts. Das ist eine Single-Purpose-Technologie. Künstliche Intelligenz und CRISPR-Cas sind Metatechnologien. Das ist jetzt eine andere Bezeichnung für General-Purpose-Technologien. Es sind Metatechnologien, die eine Unzahl an anderen Technologien antreiben und die so zur Quelle vieler anderer Technologien werden, die gemeinsam ihren jeweiligen Bereich vollständig revolutionieren. Wie sind nun diese beiden Technologien oder diese beiden technologischen Revolutionen miteinander verkoppelt, so dass sie gemeinsam das 21. Jahrhundert und das Digitalzeitalter prägen werden? Die biotechnologische Revolution entfaltet sich mit einer ähnlichen exponentiellen Geschwindigkeit wie die digitale Revolution. Und dass sie sich so schnell entfaltet, verdankt sich wesentlich genau dieser digitalen Technologien. Also es verdankt sich der jeweils anderen, also die biotechnologische Revolution verdankt sich wesentlich der digitalen Revolution. Was in der Digitalwelt das Mooresche Gesetz ist, ist in der biotechnologischen Revolution die Carlson Curve. Auf das Mooresche Gesetz möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen, da ich darüber bereits ausgiebig, zum Beispiel in der Folge 3 dieses Podcasts oder in meinem TEDx-Talk gesprochen habe. In aller Kürze, ja, also das Mooresche Gesetz besagt, dass die Leistung von Computerchips exponentiell steigt, während die Kosten gleichzeitig exponentiell abnehmen. Und die sogenannte Carlson Curve beschreibt, wie sich die Kosten der Entschlüsselung des menschlichen Genoms entwickeln. Und auch diese nehmen, genau betrachtet, sogar noch schneller, exponentiell ab. Die Entschlüsselung des ersten menschlichen Genoms hat je nach Betrachtungsweise zwischen 300 Millionen Dollar und 1 Milliarde Dollar gekostet. Und sie hat circa 15 Jahre gedauert. Also nach 15 Jahren war das Genom noch nicht vollständig entschlüsselt, aber zu, ich glaube, 92%. Also, sagen wir mal, die Entschlüsselung des ersten Genoms hat 500 Millionen Euro gekostet und 15 Jahre gedauert. Heute, im Jahr 2024, kostet die Entschlüsselung eines menschlichen Genoms weniger als 1.000 Dollar und dauert wenige Tage. Tendenz bei beidem weiter fallend. Der Grund dahinter sind nicht nur, aber eben auch Digitaltechnologien, die bei der Genomsequenzierung und Entschlüsselung zum Einsatz kommen. Und dieser Kostenverfall bei gleichzeitiger Leistungssteigerung hat signifikante Auswirkungen, die wir auch schon von den Digitaltechnologien kennen oder aus der digitalen Revolution kennen. Zum einen macht es die Ausbreitung der Technologie praktisch unvermeidlich und kaum steuerbar. Was so billig, so viel kann, ist kaum aufzuhalten. So wie jedem Menschen auf dem Globus mit ChatGPT oder Stable Diffusion heute praktisch kostenlos eine unfassbar leistungsfähige künstliche Intelligenz zur Verfügung steht, stehen schon sehr bald jedem zu geringen Kosten DNA-Synthesizer und CRISPR-Cas-Sets zum Experimentieren zur Verfügung. Zahlreiche Startups stehen bereits in den Löchern, um ähnlich wie im Science-Fiction-Film Gattaca als Serviceleistung jedem, der es will, sein Genom zu entschlüsseln und Krankheiten oder Lebensdauer vorherzusagen. Zum anderen geht mit dieser Ausbreitung eine Asymmetrie der Machtverhältnisse einher, die wir von vorherigen Technologierevolutionen nicht kennen. Schauen wir uns mal eine andere mächtige neue Technologie an, die in die Welt gekommen ist. Nehmen wir zum Beispiel die Atomkraft. Atomkraft ist eine unglaublich wirkungsvolle und ebenfalls potenziell sehr gefährliche Technologie. Also man denke an die Atombombe, ja, die ja natürlich auch auf der Atomkraft basiert, genauso wie die Energiegewinnung in einem Atomkraftwerk. Aber Atomkraft zu nutzen erfordert unglaublich viele Ressourcen. Es kostet unfassbar viel Geld. Es erfordert unendlich viel Expertise, sodass es nur ganz wenig Staaten gibt, die überhaupt dazu in der Lage sind. Künstliche Intelligenz und CRISPR-Cas liegen in den Händen von jedem, der oder die sie nutzen möchte. Es kostet dank exponentiellen Preisverfall praktisch nichts. Und ihr Wirkhebel ist dank exponentieller Leistungssteigerung gigantisch. Das kann man als Demokratisierung von Macht verstehen und als eine positive Aussicht, da der Schwarm, also die Schwarmintelligenz von vielen Nutzern viele positive Nutzungsszenarien entdecken werde. Man kann sich aber auch fragen, ob es, jetzt mal analog betrachtet, wirklich eine gute Idee ist, jedem die Möglichkeit zu geben, sich in seiner Garage eine Atombombe zu basteln. Kommen wir zum Abschluss zum Aha- und Big Bang-Moment der biotechnologischen Revolution. Und auch hier finden wir wieder eine schöne Parallele zur digitalen Revolution. Der Moment in der Biotech-Revolution fand leicht zeitversetzt statt und das zeigt noch einmal, wie die digitalen Technologien sich unmittelbar in der Folge auf die Biotech-Technologien auswirken und sich dort niederschlagen. Im Kontext von künstlicher Intelligenz habe ich hier schon mal von dem legendären Match zwischen dem weltbesten Go-Spieler Lee Sedol und der künstlichen Intelligenz AlphaGo in 2016 berichtet. Das Brettspiel Go ist ja um ein Vielfaches komplexer als Schach und in 2016 glaubten deshalb selbst viele KI-Experten noch, dass es noch sehr lange dauern werde, bis eine künstliche Intelligenz auf dem Niveau von Menschen Go spielen könne. Und 2016 fand nun die legendäre Partie zwischen der von DeepMind entwickelten künstlichen Intelligenz AlphaGo und Lee Sedol statt. Diese Partie hat weltweit Aufsehen bekommen und besonders in Asien hatte diese Partie das Ereignis, ja, also es hatte eigentlich so einen Rang vergleichbar zum Super Bowl. Ja, 280 Millionen Menschen haben die Partien zwischen Lee Sedol und AlphaGo live im Fernsehen verfolgt und haben ungläubig mit angesehen, wie AlphaGo mühelos gewann. Und spätestens nach diesem Event, nicht erst seit dem Release von ChatGPT, war jedem Menschen, der sich mit der Materie beschäftigte, klar, dass künstliche Intelligenz schon sehr bald zu revolutionären Transformationen der Gesellschaft führen wird. Lee Sedol gegen AlphaGo, Mensch gegen KI, das war ein ikonischer Big Bang-Moment mit Aha-Effekt für jeden, der sehen kann. 2018 passierte etwas Ähnliches in der Welt der Biotechnologie. Eine der größten wissenschaftlichen Herausforderungen in der Biologie war für lange Zeit die Frage, wie sich Proteine falten. Proteine sind ein weiterer wesentlicher Baustein des Lebens. Und um zu verstehen, wie sie funktionieren, genügt es nicht, ihre chemische Zusammensetzung zu kennen. Man muss auch wissen, wie sich diese komplexen Moleküle falten und welche Formen sie dabei ausbilden. Und bei dieser Frage gab es lange Zeit praktisch keinen nennenswerten Fortschritt. 1993 wurde dann eine CASP-Konferenz ins Leben gerufen, die sich diesem Problem in Form eines Wettbewerbs widmete. In dem Wettbewerb ging es darum, vorherzusagen, wie sich ein bestimmtes Protein faltet. Die Konferenz wurde regelmäßig abgehalten und es gab auch immer Fortschritte, aber eben, naja, mäßige Fortschritte und sehr langsame Fortschritte in kleinen Schritten. Ein Ende oder eine Lösung des Problems war überhaupt nicht absehbar. 2018 trat dann erstmals ein neuer Player bei der 13. Ausgabe der CASP-Konferenz an. Die künstliche Intelligenz AlphaFold, die übrigens nebenbei bemerkt ebenfalls von der Firma DeepMind entwickelt wurde. Und AlphaFold gewann direkt im ersten Anlauf den Wettbewerb mit einem gigantischen Abstand zum zweitplatzierten Wissenschaftlerteam. Während die zweitplatzierten Wissenschaftler gerade mal 2 von 34 Proteinfaltungen vorhersagen konnten, gelang es AlphaFold für 25, und zwar innerhalb weniger Stunden. Kurze Zeit später war, wie Scientific American schrieb, eines der größten Probleme der Biologie endgültig gelöst. Und die CASP-Konferenz war überflüssig geworden und wurde nicht mehr fortgesetzt. Das war ein Big Bang und Aha-Effekt, der deutlich machte, was im Bereich der Biotechnologie auf dem Rücken von künstlicher Intelligenz möglich wird. Bis all das durchschlägt, wird es noch etwas dauern. Ja, also während die Änderungen durch künstliche Intelligenz praktisch unmittelbar vor unserer Tür stehen, dauert es hier etwas länger. Und das hat damit zu tun, dass es hier zum einen auch noch mehr zu erforschen gibt, aber das hat auch mit regulatorischen Dingen zu tun. Denn die Forschung an Menschen ist aus guten Gründen deutlich stärker reguliert und geht deswegen auch langsamer vonstatten. Was alles möglich sein wird, ist heute natürlich im Detail noch nicht klar. Aber schon jetzt ist erkennbar, dass die Auswirkungen der biotechnologischen Revolution ähnlich weitreichend sind wie die der digitalen. Und zusammen bilden sie die Grundpfeiler eines völlig neuen Zeitalters. In diesem Zeitalter können wir als Menschen im Gegensatz zum vordigitalen Zeitalter nicht mehr davon ausgehen, dass gewisse Dinge einfach nicht technisch möglich sind. So wie wir lange Zeit davon ausgehen konnten, dass beispielsweise Designerbabys einfach nicht möglich sind. Wir müssen vielmehr davon ausgehen, dass im Prinzip alles möglich sein wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir unser Handeln an völlig neuen Paradigmen ausrichten müssten. Während früher der technische Fortschritt vor allem von der Frage getrieben war, ob etwas machbar ist, so müssen wir uns zukünftig, wenn im Prinzip alles machbar ist, vielmehr fragen, ob etwas sinnvoll ist. Ob wir es etwas tun sollten und was wir eigentlich damit genau anstreben. Ging es früher primär darum, technische Möglichkeiten zu nutzen, so müsste es heute vielmehr darum gehen, technische Möglichkeiten zu beherrschen und zu kontrollieren. Sie zu beherrschen bedeutet, sie zu regulieren. Galt früher Regulierung als Verhinderung, so müsste sie heute vielmehr als notwendige Gestaltung verstanden werden. Dieser Paradigmenwechsel im Denken vollzieht sich aber viel langsamer als der Paradigmenwechsel in den Technologien. Wenn der Mensch die Fähigkeit erwirbt, wie ein Gott die Sphäre des Seins und des Lebens zu gestalten, sollte es dann aber nicht eigentlich genau andersherum sein? Müssten wir nicht eigentlich erst ein Verständnis davon haben, was wir wollen, bevor wir es können und tun, anstatt einfach zu tun, was wir können? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich einen Vortrag höre, dann bin ich immer begeistert, wenn ich entweder was Neues gelernt habe oder wenn ich eine neue Perspektive auf ein Thema gewonnen habe, das ich vielleicht vorher schon kannte, aber eben so noch nicht gesehen habe. Ich wünsche mir, dass die heutige Folge und das ganz allgemein dieser Podcast dazu beiträgt, dass das bei Ihnen der Fall ist. Und wenn das so ist und wenn es Ihnen gefällt, dann wie immer der Aufruf und die Bitte, abonnieren Sie diesen Kanal auf Spotify oder auf dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Liken Sie ihn, kommentieren Sie ihn, teilen Sie es mit Freunden, die das interessieren könnte. Vielen Dank und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.